Ja, dann erstmal guten Abend. Schön, dass wieder viele teilnehmen. Diesmal geht es um Panya Indriya, das der Erhabene als die beste Fähigkeit zum Erwachen bezeichnet. Und in S 48:45 sagt er dem edlen Jünger, der Weisheit besitzt, festigt sich demzufolge das Vertrauen, festigt sich demzufolge die Tatkraft, festigt sich demzufolge die Achtsamkeit, festigt sich demzufolge die Einigung. Also es ist ganz grundlegend, an Panya zu arbeiten, um die anderen Bodhipakya-Dhamma und die anderen Indriyas zu vervollkommnen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann bitte gleich zuschalten und mich unterbrechen, falls irgendwas unklar ist. Die Definition von Panya Indriya finden wir in S 48.8. Und woran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen? An den vier edlen Wahrheiten. Daran ist die Fähigkeit der Weisheit zu erkennen. Und in S 48.10 haben wir es noch ein bisschen genauer. Da ist ihr Mönche ein edler Jünger Weise, ist der Weisheit nachgefolgt, die Aufgang und Untergang sieht, der edlen, durchbohrenden, die zur völligen Leidensversiegung ausreicht. Er erkennt, das ist das Leiden, das ist die Leidensentwicklung, das ist die Leidensauflösung, das ist das zur Leidensauflösung führende Vorgehen. Das nennt man, ihr Mönche, die Fähigkeit der Weisheit. Und diese Fähigkeit der Weisheit, die führt dann im besten Fall zu Sammasambodhipanya, also der höchsten Form der Weisheit. Und die wird in D2 beschrieben. Er weiß, wie es wirklich ist. Das ist Leiden, das ist der Ursprung des Leidens, das ist das Erlöschen des Leidens. Das ist der zum Erlöschen des Leidens führende Weg. Und er weiß, wie es wirklich ist. Das sind die Einflüsse. Das ist der Ursprung der Einflüsse. Das ist das Erlöschen der Einflüsse. Das ist der zum Erlöschen der Einflüsse führende Weg. Und durch sein Wissen und Sehen wird sein Geist befreit von der Korruption durch Sinnesbegehren, von der Korruption des Werdens, von der Korruption des Nichtwissens. Und das Wissen entsteht in ihm. Das ist Befreiung. Und er weiß, Geburt ist beendet, der heilige Wandel ist zu Ende geführt, was zu tun war, wurde getan, es gibt nichts mehr zu tun. Schon daran sieht man, dass das der Anfang und das Ende der Buddha-Lehre ist, die Konstante, der Kern der Buddha-Lehre, in der es einzig und allein um das Leiden und das Ende des Leidens geht. Jetzt ist natürlich Weisheit auch eine Qualität, die nicht ohne Bedingungen auskommt. Und da gibt es einige davon, die ich mal jetzt aufführen möchte. Als erstes ist es Wissen. Vor der Weisheit kommt Wissen. Echtes Wissen geht dem Auftreten heilsamer Dinge voran, gefolgt von Schamempfinden und der Scheu, falsch zu handeln. Dem Weisen, der zu echtem Wissen gelangt ist, entsteht rechte Ansicht. Und wer rechte Ansicht hat, dem entsteht rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Sammlung. Hier wird also von einem gesprochen, der rechtes Wissen hat, der heilsam und unheilsam unterscheiden kann, dem sich der Pfad erschlossen hat. Und jemand, dem sich der Pfad erschlossen hat, der besitzt 7 Qualitäten. Vertrauen, Scham und Scheu, Wissen, Tatkraft, Achtsamkeit und Weisheit. Und selbstverständlich besitzt er auch die rechte Ansicht. Die wiederum wird in M117 definiert als Samadhi, die rechte Ansicht von einem, dessen Geist edel ist, dessen Geist triebfrei ist, der den edlen Achtpfad besitzt und den edlen Achtpfad entfaltet. Das ist die Weisheit, die Fähigkeit der Weisheit, die Geisteskraft der Weisheit, das Erwachungsglied der Wirklichkeitsergründung, der Pfadfaktor der richtigen Ansicht. Also hier kommt einiges zusammen. Und hier sprechen wir von, wie gesagt, von der Weisheit und der rechten Ansicht von einem, der den Pfad schon betreten hat. Für die anderen, die noch nicht so weit sind, wissen wir aus M117, dass es eine weltliche rechte Ansicht gibt, an der wir selbstverständlich vorher arbeiten müssen, um uns diese anderen Qualitäten erschließen zu können, die hier genannt worden sind. Vor allem müssen wir erkennen, was heilsam und was unheilsam ist. Und so ist auch die Kraft der Weisheit definiert. Wir wissen, dass Indriya und Bala praktisch deckungsgleich sind, aber hier wird von der Kraft der Weisheit gesprochen. All die heilsamen als heilsam geltenden Dinge und all die unheilsamen als unheilsam geltenden Dinge, all die tadeligen als tadelig geltenden Dinge und all die untadeligen als untadelig geltenden Dinge. All die lichten als licht geltenden Dinge und all die finsteren als finster geltenden Dinge. All die befolgenswerten als befolgenswert geltenden Dinge und alle die meidenswerten als meidenswert geltenden Dinge. Alle, die der Heiligkeit abträglichen als der Heiligkeit abträglich geltenden Dinge und alle, die der Heiligkeit dienlichen als der Heiligkeit dienlich geltenden Dinge. Alle diese Dinge mit Weisheit gut erkannt und gut erwogen zu haben, das, ihr Mönche, nennt man die Kraft der Weisheit. Es wurde auch vom Erwachungsglied Lehrergründung gesprochen. Wenn man, ihr Mönche, innere Dinge weise ergründet, darüber nachsinnt, sie gründlich prüft, dann ist dies das Erwachungsglied Lehrergründung. Wenn man die äußeren Dinge weise ergründet, darüber nachsinnt, sie gründlich prüft, dann ist dies das Erwachungsglied Lehrergründung. Sprechen wir vom Erwachungsglied Lehrergründung, dann ist dies gemeint. Wichtig ist bei diesen Definitionen, dass immer davon gesprochen wird, dass man die Dinge erwägt und prüft, dass man sie im Geist betrachtet, hin und her bewegt. Natürlich braucht es noch ein paar Qualitäten, wie Tatkraft, Achtsamkeit und Sammlung. Denn vom vertrauenden edlen Jünger, der Tatkraft einsetzt und dessen Achtsamkeit gegenwärtig und dessen Herz einig ist, ist zu erwarten, dass er weise erkennen wird. Anfangslos ist das Wandelsein, ist ein erster Anfang der vom Nichtwissen gehemmten Wesen, die vom Durst gefesselt dahintreiben und umherkreisen, ist nicht zu erkennen. Die restlose Entreizung und Auflösung des Nichtwissens dieser verkörperten Finsternis, das ist die Stätte der Ruhe, das ist die erlesene Stätte, nämlich die Beruhigung aller Gestaltungen, das Loslassen aller Bezüge, die Versiegung des Durstes, die Entreizung, die Auflösung, das Nirvana. Was dessen Weisheit ist, das ist seine Fähigkeit zur Weisheit. Also ganz einfach, wir haben die Weisheit definiert, wir haben die Faktoren genannt, die zur Weisheit dazugehören, die als Bedingungen für die Weisheit genannt werden, die alle ineinandergreifen. Und ja, recht viel mehr gibt es zur Weisheit eigentlich nicht zu sagen. Weil entweder man weiß etwas oder man weiß es nicht. Ich kann da natürlich ewig drum herum reden, aber das hilft uns nicht weiter, wenn wir nichts wissen. Und wenn wir nichts wissen, dann können wir aber auch nicht weise werden. Deshalb muss man jetzt doch noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, dass auch immer mal wieder von drei Arten der Weisheit gesprochen wird. Von Sutta-Maya-Panya, Chinta-Maya-Panya und Bhavana-Maya-Panya, also von der Weisheit, die durch Hören geschaffen wurde, von der Weisheit, die durch Denken geschaffen wurde und von der Weisheit, die durch Kultivierung des Geistes, durch Herzensentwicklung, durch Geistesentfaltung geschaffen wurde. So kennen wir diese drei Begriffe, so werden es häufig gebraucht. In der Reihenfolge, was weniger bekannt ist, ist, dass diese Begriffe nur einmal auftauchen in den Sutten, und zwar im Sankhiti Sutta. Und man sieht danach erst wieder im Vibhanga das Abhidhamma wiederfindet. Im Sankhiti Sutta und im Vibhanga ist aber die Reihenfolge anders. Da heißt es, die durch Denken entstandene Weisheit, die durch Gehörtes entstandene Weisheit, die durch geistige Kultivierung entstandene Weisheit. Also da wird das Sutta-Maya-Panya und Chinta-Maya-Panya vertauscht in der Reihenfolge.
Entschuldige, darf ich was fragen?
Ja.
Dieses Sankhiti-Sutta, wo findet man das?
Sankhiti-Sutta ist im Digha Nikaya.
Danke.
Das ist das Chanting Together.
Ah, das ist Sankhiti, okay.
Genau. Das Vibhanga erklärt diese drei Arten der Weisheit folgendermaßen. Was ist hierbei das auf Nachdenken beruhende Wissen? Sei es auf dem Gebiet einer mit Hingebung ausgeübten Arbeit oder Kunst oder Wissenschaft, oder sei es das Wissen von der Karma-Eigenschaft oder von der Übereinstimmung mit der Wahrheit oder das Wissen, dass Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein vergänglich sind. Was hierbei besteht an mit der Wahrheit übereinstimmender Auffassung, an Ansicht über Dinge oder Ideen, solches Wissen nennt man, sofern man es nicht durch andere erfahren hat, auf Nachdenken beruhend. Hat man es aber durch andere erfahren, so nennt man es auf Lernen beruhendes Wissen. Sutta-Maya-Panya. Das Wissen des in die Vertiefung Eingetretenen aber, nennt man das auf Geistesentfaltung beruhende Wissen Bhavana Mayapanya. Auf diese Weise ist das Wissen von dreierlei Art, auf Nachdenken, Lernen oder Geistesentfaltung beruhend. Warum in dieser Übersetzung jetzt von Wissen und nicht von Weisheit gesprochen wird, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe halt das rauskopiert, so wie ich es auf palikanon.com gefunden habe. Und nachdem uns die Pali-Begrifflichkeit nicht ganz fremd sind, können wir das leicht übersetzen, dass es hier um Weisheit geht. Also die Erklärung der verschiedenen Arten von Panya macht für mich eigentlich ganz gut Sinn, so wie es im Vibhanga steht. Also mal wieder ein Beispiel, dass man nicht alles, was später ist, ablehnen muss. Aber die Reihenfolge macht für mich nicht unbedingt so viel Sinn. Und interessanterweise haben wir im Sanskrit Gegenstück zur Sangiti Sutta, der D33, die uns gewohnte richtige Reihenfolge. Weisheit durch Hören entstanden, Weisheit durch Reflektieren entstanden, Weisheit durch Kultivieren entstanden. Das scheint mir oder den meisten Leuten mehr Sinn zu machen und wird auch dann in den nachkanonischen Handbüchern wie dem Petakopadesa und den Netipakarana so aufgeführt. Wie es jetzt zu dieser Vertauschung der Begrifflichkeiten gekommen ist, kann man jetzt nicht wirklich sagen. Muss auch nicht unbedingt falsch sein, weil wir haben ja auch die Stelle, wo es heißt, man versteht aufgrund der Stimme eines anderen oder durch eigenes Nachdenken. Also vielleicht kommt der eine so dahin und der andere so dahin. Sagen wir mal, das können wir offen lassen und müssen uns nicht festlegen, welche Version jetzt stimmt. Aber weil wir eben die nachkanonische Version gewohnt sind, wollte ich das einmal ansprechen. Und das Netipakarana erläutert auch ganz schön, wie die durch Hören erlangte Weisheit zu Weisheit, die auf Reflexion beruht, führt. Der Lehrer oder ein Gefährte im heiligen Leben, der die Stellung eines Lehrers einnimmt, lehrt jemanden den Dhamma. Und wenn man diesen Dhamma gehört hat, gewinnt man Vertrauen. Hierin ist jede Untersuchung, Anwendung, Messung, Prüfung, Weisheit, die aus dem Hören hervorgeht, sich auf das Gehörte stützend, ist jede Untersuchung, Anwendung, Bewertung und Prüfung Weisheit, die aus Reflexion hervorgeht. Hier haben wir eben wieder das Betrachten und das Prüfen und das Reflektieren und das Nachdenken, das wir auch schon bei der Bhujanga der Lehrergründung finden. Also wenn es jetzt nur beim Gehörten bleiben wird, dann wird es uns nicht so viel bringen. Aber wenn man das dann gründlich im Geist verarbeitet, verdaut und prüft, dann kann es natürlich weiterführen. Und hier ergibt sich auch ganz interessante Verbindung, enge Verbindung mit den Bhujanga, wie ich gerade angesprochen habe. Und zwar zu einer Zeit, ihr Mönche, in der der Mönch abgeschieden, verweilend die Lehre erinnert und sie erwägt, zu einer solchen Zeit ist in dem Mönch das Erwachungsglied der Achtsamkeit begonnen. Zu einer solchen Zeit entfaltet der Mönch das Erwachungsglied der Achtsamkeit. Zu einer solchen Zeit wird von dem Mönch das Erwachungsglied der Achtsamkeit zur Vollendung gebracht. Zur Vollendung der Entfaltung gebracht, Entschuldigung. Es ist ja ganz interessant, dass die Achtsamkeit sehr viel mit Erinnern zu tun hat. Mit Erinnern von dem, was man gehört und gelernt hat. Also hier haben wir eine Verbindung zwischen Sutta-Maya-Panya und Achtsamkeit oder dem Aspekt der Achtsamkeit, der mit dem Erinnern zu tun hat. Und Chintamaya-Panya ist natürlich, wie wir schon erwähnt haben, sehr eng mit dem Erwachungsglied der Lehrergründung verbunden. Indem er so achtsam weilt, ergründet er weise die Lehre, sinnt über sie nach, tritt in gründliche Prüfung ein. Also erst erinnert man sich an die Lehre und erwägt sie, also bewegt sie im Geist, und dann ergründet man die Lehre weise, sinnt über sie nach, tritt in gründliche Prüfung ein. Also hier kommt Yoniso Manasikara zum Tragen, dass man wirklich den Dingen auf den Grund geht, die Lehre wirklich oder das eigene Verständnis der Lehre wirklich dahingehend abklopft, inwieweit man das jetzt verstanden hat, inwieweit die Lehre überhaupt einen Bezug zum eigenen Dasein besitzt, zur eigenen Erfahrung. Zu einer Zeit, in der der Mönch so achtsam weilend die Lehre weise ergründet, über sie nachsinnt, in gründliche Prüfung eintritt, zu einer solchen Zeit ist das Erwachungsglied der Lehrergründung von dem Mönch begonnen. Das Erwachungsglied der Lehrergründung entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Zu einer solchen Zeit wird von dem Mönch das Erwachungsglied der Lehrergründung zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Jetzt haben wir also Sutta-Maya-Panya und Chintamaya-Panya. Und der Rest ist letztendlich dann Bhavanamaya-Panya. Resultierend aus den beiden vorhergehenden Arten der Weisheit. Indem er so weise die Lehre ergründet, über sie nachsinnt, in gründliche Prüfung eintritt, zu einer solchen Zeit ist Tatkraft begonnen, unbeugsame. Zu einer Zeit, in der der Mönch so weise die Lehre ergründend, über sie nachsinnend, in gründliche Prüfung eintretend, Tatkraft beginnt, unbeugsame, zu einer solchen Zeit ist von dem Mönch das Erwachungsglied der Tatkraft begonnen. Das Erwachungsglied der Tatkraft entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Das Erwachungsglied der Tatkraft wird von dem Mönch zu einer solchen Zeit zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Wer zur Tatkraft aufgebrochen ist, dem erscheint überweltliches Entzücken. Zu einer Zeit, ihr Mönche, in dem der Mönch, der zur Tatkraft aufgebrochen ist, überweltliches Entzücken erscheint, zu einer solchen Zeit hat er das Erwachungsglied des Entzückens begonnen. Das Erwachungsglied des Entzückens entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Das Erwachungsglied des Entzückens wird von ihm zu dieser Zeit zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Entzückt im Geist wird der Körper gestillt, wird das Herz gestillt. Zu einer Zeit, ihr Mönche, in der von dem Mönch entzückt im Geiste der Körper entzückt im Geiste der Körper gestillt, das Herz gestillt wird, zu einer solchen Zeit ist von dem Mönch das Erwachungsglied der Gestilltheit begonnen. Das Erwachungsglied der Gestilltheit entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Das Erwachungsglied der Gestilltheit wird von dem Mönch zu einer solchen Zeit zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Gestillt im Körper ist ihm wohl. Im Wohl einigt sich das Herz. Zu einer solchen Zeit, in der der Mönch Körper gestillt, im Wohl das Herz einigt. Zu einer solchen Zeit, ihr Mönche, ist von dem Mönch das Erwachungsglied der Einigung begonnen. Das Erwachungsglied der Einigung entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Das Erwachungsglied der Einigung wird von dem Mönch zu einer solchen Zeit zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Der blickt mit wahrem Gleichmut auf das derart geeinigte Herz. Zu einer Zeit, ihr Mönche, in der der Mönch mit wahrem Gleichmut auf das derart geeinigte Herz blickt, zu einer solchen Zeit, ihr Mönche, ist, ihr Mönche, von dem Mönch das Erwachungsglied des Gleichmuts begonnen. Das Erwachungsglied des Gleichmuts entfaltet der Mönch zu einer solchen Zeit. Das Erwachungsglied des Gleichmuts wird zu einer solchen Zeit vom Mönch zur Vollendung der Entfaltung gebracht. Hier kann man es sehr schön erkennen, warum der Buddha so hoch von der Panya, von der Weisheit spricht. Warum das die anderen Indriya, die anderen Bojangas zur Vollendung bringt. Warum es die Indriya festigt und die Bojangas zur Vollendung der Entfaltung bringt. Hier stellt sich auch wieder oder kommt es ganz deutlich raus, dass diese zwei, die zwei Gruppierungen, die Indriya und die Bojanga, die ja eigentlich in den Sutten als Bodhipakya damals bezeichnet werden, eigentlich auch völlig ausreichend sind. Und diese anderen der 37 aufgeführten Qualitäten oder Eigenschaften oder Gruppierungen schon auch mit reinspielen, aber diese zwei, die Indriya und die Bojanga, sind letztendlich der Kern der Bodhipakya-Dhamma. Wenn man jetzt diese drei Arten der Weisheit kennt und in gewisser Weise auch begriffen hat, dann kommt man vielleicht nicht so auf diese falsche Vorstellung, die immer wieder auftaucht in verschiedenen Gruppierungen, vor allen Dingen bei den Vipassaniks, dass man einfach nur meditieren müsste. Wobei es sowieso nie klar ist, was genau unter Meditation jetzt verstanden wird. Aber die Idee taucht immer wieder auf, man müsste einfach nur meditieren und das würde alleine ausreichen. Und ein Unterbau der Lehrkenntnis wäre nicht nötig, um zur Befreiung zu führen. Diese Vorstellung ist vor allem bei jenen gängig, die sich noch nicht mit den Worten des Erhabenen befasst haben, die sie kaum kennen und wenn dann nur aus zweiter Hand in irgendwelchen Meditationskursen mal dieses und jenes gehört haben. Weil in den Sutten wird ein ganz anderes Bild gezeichnet und es wird immer wieder betont, wie wichtig das ist, wie wichtig die Lehrkenntnis ist und wie wichtig die anderen Faktoren sind oder wie wichtig es ist, die anderen Qualitäten zu entwickeln, auf deren Grundlage Bhavana überhaupt erst sinnvoll stattfinden kann. Und was auch ein ganz häufiges Missverständnis ist, ist, dass sich die diskursiven und die nicht diskursiven Weisheitspraktiken ausschließen würden. Das ist aber nicht so. Wie wir gehört haben, fußen die aufeinander. Die bauen aufeinander auf. Ebenso wie die anderen Qualitäten notwendig zur Unterstützung sind und das Fundament bilden, auf dem die verschiedenen Arten von Panya überhaupt erst vollständig zur Entfaltung gelangen. In A522 heißt es: Wahrlich, ihr Mönche, dass da ein Mönch, der ohne Achtung und Ehrfurcht ist und nicht in Eintracht lebt mit seinen Ordensbrüdern, die Regeln des vorbildlichen Betragens erfüllen wird, das ist nicht möglich. Und dass er ohne die Regeln des vorbildlichen Betragens zu erfüllen, die Regeln der Zucht erfüllen wird, auch das ist nicht möglich. Und dass er ohne die Regeln der Zucht zu erfüllen, das Gebiet der Sittlichkeit meistern wird, auch das ist nicht möglich. Und dass er ohne das Gebiet der Sittlichkeit zu meistern, das Gebiet der Sammlung meistern wird, auch das ist nicht möglich. Und dass er ohne das Gebiet der Sammlung zu meistern, das Gebiet der Weisheit meistern wird, auch das ist nicht möglich. Also recht viel deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr sagen, dass ein Meditationskurs alleine nicht ausreichen wird und eine bestimmte Meditationstechnik alleine nicht ausreichen wird, sondern es ist viel mehr vonnöten. Das andere ist schlicht und ergreifend unmöglich, was da propagiert wird zum Teil. Jetzt würde ich noch gerne, erst einmal fragen, ob es Fragen gibt. Oder ob jemand noch was sagen möchte dazu. Ja, ist er?
Ich habe auch noch eine Frage. Ich habe das nicht gut verstanden, deine Argumentationslinie, wo du sagst, von den sieben Gruppen, die der Buddha anführt, über die man sich einig sein soll, dass da nur zwei davon tatsächlich nötig wären. Da bin ich nicht mitgekommen.
Okay, es ist, du hast wahrscheinlich den ersten Vortrag über die Indriyas nicht gehört, wo ich ausgeführt habe, dass in den Sutten nur zwei Gruppen als Bodhipakya-Dhamma genannt werden. Das eine, was ausdrücklich als Bodhipakya-Dhamma bezeichnet wird, ist die Indriya, die fünf Heilsfähigkeiten. Und das andere, wo man aus dem Wortlaut schließen kann, dass es sich um Bodhipakya-Dhamma handelt, sind die Bodhicitta. Es werden zwar immer diese Gruppen genannt, aber also alle 37 werden genannt, aber da wird nie gesagt, dass es sich dabei um die Bodhipakya-Dhamma handelt.
Ja? Das habe ich toll verstanden, weil eben der Buddha nicht von diesen 37 Bodhipakya-Dhamma spricht, sondern er spricht von den sieben Gruppen, über die man sich einig sein soll. Und Bodhipakya werden nur ausdrücklich, wenn ich es jetzt gut verstanden habe, Indriya und Bodhicitta genannt.
Ja.
Genau. Danke.
Also nicht, dass die anderen nicht wichtig wären, aber wenn man sich gerade diese zwei Gruppen anschaut, dann sieht man, dass die anderen, nicht kernhaft sind.
Ja, und der Buddha selber hat ja von diesen sieben Gruppen gesagt, die Äußerung, zumindest die ich bisher gefunden habe, ist, über dies sollte man sich einig sein, solange wird der Dhamma bestehen. Aber er hat nie gesagt, dass das Bodhipakya-Dhammas sind.
Genau. Ja. So ist es. Gut, dann möchte ich noch ein bisschen auf die Vorteile eingehen, diese drei Arten der Weisheit. Der Vorteil von Sutta-Maya-Panya wird zum einen in A491 genannt, wo über die vier Vorteile für den, der die Lehre kennt, aufmerksam in sich aufgenommen und verinnerlicht hat. Stirbt er unachtsamen Geistes und erscheint in der Götterwelt wieder, dann fällt ihm die Lehre von selbst wieder ein. Oder er hat das Glück einer Belehrung eines magiegewaltigen Mönches teilhaftig zu werden. Und er erinnert sich, oder ein Göttersohn weiß der Götterschar die Lehre und er erinnert sich. Oder einer der Geister erinnert den Geist, erinnerst du dich, wo wir einst den heiligen Wandel führten? Und er erinnert sich und erlangt gar schnell die Vollendung. Also das finde ich eine sehr tröstliche Aussage, die mich natürlich immer wieder erneut motiviert, mich intensiv mit der Lehre, die hier als Lehrtexte, vermischte Prosa, Exegese, Verse, Hymnen, Aussprüche, Geburtsgeschichten, wunderbare Dinge und Erläuterung definiert wird, immer wieder damit zu befassen und sie nicht als reines Gelehrtentum aufzufassen, sondern wirklich als etwas, mit dem man sich mit Gewinn beschäftigt, wobei sich einem, wenn man sich damit beschäftigt, genauso wie wenn man einen Vortrag darüber hält, sich das Dhamma erschließen kann. Und deswegen kriege ich da auch gar nicht genug davon. Und es scheint also durchaus, wie gesagt, auch vorteilhaft zu sein. Ein weiteren Vorteil im Diesseits, den finden wir in D34, wo die Gelehrsamkeit als eines der 10 schutzverleihenden Dinge genannt wird. Weiter so dann, hat ein Mönch viel gehört, ist Behälter des Wortes, Hort des Wortes, der Lehre. Und was da am Anfang begütigt, in der Mitte begütigt, am Ende begütigt und sinn- und wortgetreu das vollkommen geläuterte, geklärte Asketentum überliefert, das kennt er, behält er, beherrscht er mit der Rede, bewahrt es im Gedächtnis, hat es von Grund aus verstanden. Und dieses zum Gefäß der Lehre zu werden, das schützt einen selbst und schützt natürlich auch andere, weil sich das natürlich auf das Verhalten auswirkt und zudem sichert die Gelehrsamkeit den Bestand der guten Lehre. Denn sie schwindet und geht unter, wenn die Mönche sie nicht weiter lernen, sie nicht mehr lehren, das Gelernte nicht mehr überprüfen, selbst nicht weiter lernen und wenn sie nicht mehr darüber nachdenken. Also es ist völlig ungerecht, wenn man dem Nonnenorden immer die Schuld für das Verschwinden der Lehre gibt, sondern es liegt einfach daran, dass die Mönche oder die Anhänger allgemein nicht zu Gefäßen der Lehre werden, sie vielleicht nur noch nachplappern, was sie irgendwo gehört haben, sie nicht mehr prüfen, sie nicht mehr lehren, sie nicht mehr darüber nachdenken, sie nicht mehr weise betrachten. Also wenn es dann letztendlich nur noch bei Sutta-Maya-Panya bleibt und das nicht mal, weil es einfach nur noch papageienmäßig wiederholt wird, so wie es in vielen Tempeln heutzutage auch der Fall ist. Man hat diese Lehrbücher, wie man Predigten hält, und anhand derer wird dann halt wiederholt, was schon tausendfach wiederholt wurde. In M32 nennt der Buddha den Bhikkhu, der viel gehört und gelernt hat, der viele Reden und Aussprüche des Meisters sinn- und wortgetreu in seinem Gedächtnis aufbewahrt und sie vor Zuhörern gründlich und genau vortragen kann, im Ganzen und im Einzelnen und im Zusammenhang. Einen, der dem Gosinga-Wald besonderen Glanz verleihen würde. Und stellt ihn auf dieselbe Stufe wie den die Vertiefung praktizierenden, den mit dem himmlischen Auge begabten, den Waldasketen und den, der die Herrschaft über seinen Geist erlangt hat. Alle diese würden dem Gosinga-Walde besonderen Glanz verleihen. Also er stellt sie nicht auf dieselbe Stufe, so ist es vielleicht verkehrt gesagt, aber bin mir sicher, dass der die Herrschaft über den eigenen Geist erlangt hat, dem Gosinga-Wald noch mehr Glanz verleihen würde als dem Gefäß der Lehre. Aber zumindest glänzt auch er. Und man kann dadurch schon erkennen, dass man durch das Aufnehmen und das sich zu eigen machen der Lehre, man für sich selber und auch für andere einen besonderen Schatz erwerbt. Und das ist der Schatz des Wissens. Da besitzt der edle Jünger reiches Wissen, er ist ein Träger des Wissens, hat großes Wissen angesammelt und jene Lehren, die im Anfang vorzüglich sind, in der Mitte vorzüglich und am Ende vorzüglich, die dem Sinne wie dem Wortlaut nach ein ganz vollkommenes, geläutertes Reinheitsleben verkünden, diese Lehren hat er sich häufig angehört, sich eingeprägt, im Wortlaut gelernt, im Geiste erwogen und sie weise verstanden. Das nennt man den Schatz des Wissens. Aber wie schon gesagt, natürlich reicht es auch nicht aus, sondern wir müssen immer noch einen Schritt weiter gehen. Die Lehre ist ja Upanayiko, weiterführend. Wenn wir also dieses Wissen angeeignet haben, uns diesen Schatz erarbeitet haben, dann müssen wir noch tiefer graben und wirklich Yoni So Manasikara, das zum Ursprung gehen, die Denken zum Einsatz bringen. Und das ist jetzt dann der Vorteil von Chintamayapanya. In A4.6 heißt es, vier Menschen, ihr Mönche, sind in der Welt anzutreffen. Welche vier? Einer, der wenig weiß und dem das Wissen nichts nützt. Den Sinn und Wortlaut des Wenigen, das er gelernt hat, den kennt er aber nicht und folgt nicht dem rechten Pfad der Lehre. Einer, der wenig weiß und dem das Wissen Nutzen bringt. Doch den Sinn und den Wortlaut des Wenigen, das er gelernt hat, den kennt er und er folgt dem rechten Pfad der Lehre. Einer, der viel weiß und dem das Wissen nichts nützt. Dem Sinn und Wortlaut des Vielen, das er gelernt hat, den kennt er aber nicht und folgt nicht dem rechten Pfad der Lehre. Einer, der viel weiß und dem das Wissen Nutzen bringt. Den Sinn und Wortlaut des Vielen, das er gelernt hat, den kennt er und er folgt dem rechten Pfad der Lehre. Insofern weiß einer viel und das Wissen bringt ihm Nutzen. Also, wenn man auch nur wenig weiß, wenig gelernt hat, dann kann man durch den Einsatz von Yoni So Manasikara großen Nutzen daraus ziehen, weil man dann weiß, wie man dem rechten Pfad der Lehre zu folgen hat. Wenn es nur bei reinem Buchwissen bleibt, dann hilft es natürlich wenig, ganz egal, ob man jetzt viel oder wenig weiß. Man muss nachforschen, man muss tiefer graben, um wirklich diese selbst erforschte oder selbst aus Reflexion geschaffene Weisheit zu erlangen, sich zu erarbeiten. Wenn man das tut, dann gibt es einen ganz großen Vorteil, der in A656 genannt wird. Ananda, da ist das Herz eines Mönches noch nicht frei von den fünf niederen Fesseln. Er bekommt nun zwar nicht in seiner Todesstunde den Vollendeten zu sehen oder einen Jünger des Vollendeten, doch in seinem Geist denkt und sinnt er über die Lehre nach, so wie er sie gehört und gelernt hat, und er gründet sie in seinem Geiste. Dabei nun wird sein Herz von den fünf niederen Fesseln befreit. Fernerhin, da ist das Herz eines Mönches frei von den fünf niederen Fesseln, doch noch nicht ist es frei durch die unvergleichliche Aufhebung aller Daseinsstützen. Er bekommt nun zwar nicht zu jener Zeit in seiner Todesstunde den Vollendeten zu sehen oder einen Jünger des Vollendeten, doch in seinem Geiste denkt und sinnt er über die Lehre nach, so wie er sie gehört und gelernt hat, und er gründet sie in seinem Geiste. Dabei nun wird sein Herz befreit durch die unvergleichliche Aufhebung aller Daseinsstützen. Warum? Weil natürlich Chintamaya Panya letztendlich zu Bhavanamaya Panya wird und dadurch tiefe Einsicht gewonnen werden kann. Das haben wir ja bei dem Anusati auch schon ausführlich besprochen, wie das funktioniert. Und deswegen kann auch gesagt werden, kein anderes Ding, ihr Mönche, fördert in dem Maße das Entstehen der unaufgestiegenen Erleuchtungsglieder und die volle Entfaltung der aufgestiegenen wie das weise Nachdenken, Yoniso Manasikara. Im weise Nachdenkenden nämlich entstehen die unaufgestiegenen Erleuchtungsglieder und die aufgestiegenen gelangen zur vollen Entfaltung. Und zum Erwachungsglied Lehrergründung heißt es noch, ohne Hindernisse, ohne Hemmungen überwuchert nicht das Gemüt, sondern führt entfaltet und ausgebildet zur Verwirklichung der Frucht der Wissenserlösung. Also recht früh höher kann man Sutamaya Panya ja kaum noch preisen. Und wie gesagt, die Sutamaya Panya führt letztendlich zu Bhavanamaya Panya, wobei Bhavana in diesem Zusammenhang als Chitta Bhavana definiert wird. Und das ist grundsätzlich was? Samatha Vipassana. Das ist unter Bhavana in diesem Fall zu verstehen. Und zwar nicht getrennt voneinander, sondern als Kompositum mit Bindestrich. Samatha Vipassana, was auch ein Synonym für den Achtpfad ist. So greift alles ineinander. Darum heißt es, zwei Eigenschaften, ihr Mönche, führen zum Wissen. Welche zwei? Geistesruhe und Hellblick. Wird ihr Mönche die Geistesruhe geübt, welchen Vorteil gewinnt man da? Der Geist entfaltet sich. Ist aber der Geist entfaltet, welchen Vorteil gewinnt man da? Was da an Gier besteht, das schwindet. Wird aber, ihr Mönche, der Hellblick geübt, welchen Vorteil gewinnt man da? Die Weisheit entfaltet sich. Ist aber die Weisheit entfaltet, welchen Vorteil gewinnt man da? Was da an Verblendung besteht, das schwindet. Dadurch es ist dann möglich, die Dinge, die durch direktes Wissen zu durchschauen sind, zu durchschauen. Also die 5 Daseinsgruppen, habe ich nicht korrigiert, Entschuldigung, die 5 Gruppen ohne Dasein, steht nirgends was von Dasein, die 5 Gruppen, die ergriffen und festgehalten werden, also die Upadana Khanda. Welche 5? Der Faktor des Ergreifens der Form, des Gefühls, der Wahrnehmung, der Gestaltungen des Bewusstseins. Diese Dinge sind durch direktes Wissen zu durchschauen. Welche Dinge sind durch direktes Wissen zu überwinden? Unwissen und Daseinsdurst. Diese Dinge sind durch direktes Wissen zu überwinden. Welche Dinge sind durch direktes Wissen zu verwirklichen? Wissen und Erlösung. Diese Dinge sind durch direktes Wissen zu verwirklichen. Welche Dinge sind durch direktes Wissen zu entfalten? Ruhe und Klarsicht. Diese Dinge, ihr Bhikkhus, sind durch Überblick zu entfalten. Und wie? Da entfaltet ihr Bhikkhus, der Bhikkhu, rechte Erkenntnis bis rechte Sammlung, auf Einsamkeit gestützt, auf Entreizung gestützt, auf Auflösung gestützt, die in Loslassen übergehen. Und M149 ergänzt, die Ansicht einer so gewordenen Person ist richtige Ansicht. Die Absicht ist richtige Absicht. Ihre Anstrengung ist richtige Anstrengung. Ihre Achtsamkeit ist richtige Achtsamkeit. Ihre Konzentration ist richtige Konzentration. Aber ihre körperliche Handlung, ihre sprachliche Handlung und ihre Lebensweise sind bereits früher gründlich geläutert worden. Somit kommt dieser edle achtfache Pfad durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Wenn sie diesen edlen achtfachen Pfad entfaltet, kommen auch die 4 Grundlagen der Achtsamkeit durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Auch die 4 richtigen Anstrengungen kommen durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Auch die Machtfährten kommen durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Auch die 5 spirituellen Fähigkeiten kommen durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Auch die 5 Geisteskräfte kommen durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Auch die 7 Erleuchtungsglieder kommen durch Entfaltung in ihr zur Vollständigkeit. Diese beiden Dinge, Ruhe und Einsicht, treten in ihr gleichmäßig gepaart in Erscheinung. Sie durchschaut Dinge vollständig mit höherer Geisteskraft, die vollständig mit höherer Geisteskraft durchschaut werden sollten. Sie überwindet jene Dinge mit höherer Geisteskraft, die mit höherer Geisteskraft überwunden werden sollten. Sie entfaltet jene Dinge mit höherer Geisteskraft, die mit höherer Geisteskraft entfaltet werden sollten. Sie verwirklicht jene Dinge mit höherer Geisteskraft, die mit höherer Geisteskraft verwirklicht werden sollten. Auch hier zeigt sich wieder, wie eng diese ganzen Qualitäten, Fähigkeiten ineinander greifen, wie die Entwicklung vom einen die anderen stärkt und es einfach ein holistischer Weg zum Erwachen ein holistischer Weg zum Erwachen vom Erhabenen für uns dargelegt wurde. Der wirklich sämtliche Aspekte beinhaltet und in sich selber schon einen sehr interessanten Bedingungszusammenhang darstellt. Da hängt nichts in der Luft, sondern wirklich alles bedingt einander gegenseitig und befördert einander gegenseitig, wenn wir die richtigen Faktoren ins Spiel bringen und sie entsprechend entwickeln. Vom Schatz der Weisheit habe ich schon gesprochen. Das ist eben die Weisheit, die das Entstehen und Vergehen begreift und die zur völligen Leidensvernichtung führt. Aber es wird auch vom Segen der Weisheit gesprochen, und das ist ein sehr schönes Zitat, das das Ganze nochmal verdeutlichen soll, wie wichtig es ist, eben diese Qualität der Weisheit zu entwickeln. Kommt aus Samyutta 13,1. Da nun hob der Erhabene ein bisschen Staub mit der Spitze des Fingernagels auf und sprach zu den Bhikkhus: Was haltet ihr davon, ihr Bhikkhus? Was ist wohl mehr, das bisschen Staub, das ich mit der Spitze des Fingernagels aufgehoben habe, oder diese große Erde? Diese große Erde, Herr, ist mehr, wenig nur ist das bisschen Staub, das der Erhabene mit der Spitze des Fingernagels aufgehoben hat. Nicht den hundertsten Teil macht aus, nicht den tausendsten Teil macht aus, nicht den hunderttausendsten Teil macht aus im Vergleich mit der großen Erde, das bisschen Staub, das der Erhabene mit der Spitze des Fingernagels aufgehoben hat. Ganz ebenso, ihr Bhikkhus, ist bei einem edlen Jünger, einer Persönlichkeit, die mit richtiger Anschauung begabt, die zum Verständnis der Wahrheit gelangt ist, mehr das Leiden, das aufgebraucht und zu Ende gegangen ist, wenig nur das, was übrig geblieben. Nicht den hundertsten Teil macht aus, nicht den tausendsten Teil macht aus, nicht den hunderttausendsten Teil macht aus, im Vergleich mit der früheren Masse des Leidens, die aufgebraucht und zu Ende gegangen ist. Das, was höchstens noch siebenmal getragen werden muss. So segensreich, ihr Bhikkhus, ist das Verständnis der Wahrheit. So segensreich ist die Erlangung des Auges der Wahrheit. Und wenn man sich mit diesen verschiedenen Arten der Weisheit schon mal ein bisschen beschäftigt hat, sie in seiner eigenen Praxis schon mal vorgefunden hat, dann wird man erkennen, dass mit jeder Form der Weisheit, die man ausbildet, sei es jetzt Sutta-Mayapanya, Chinta-Mayapanya oder Bhavana-Mayapanya, das Leiden geringer wird. Schon allein den Geist mit den Lehrinhalten zu füllen, sie sich in sich aufzunehmen, verringert das Leiden. Umso mehr natürlich, wenn man gelernt hat, lehrgemäß zu denken, zu reflektieren, wie viel Leiden fällt da weg. Und noch viel mehr Leiden fällt natürlich weg, wenn man diese intuitive Erkenntnis von Anicca, Dukkha, Anatta zumindest in Ansätzen gewonnen hat. Mich neulich mal mit einem Freund unterhalten, der ein Buch schreibt, und irgendwie ist es um Ich Bin und Selbst gegangen. Und es war ihm nicht möglich, den Unterschied zwischen Ich Bin und Selbst zu erkennen. Habe ich sehr interessant gefunden. Also der ist eigentlich ganz schlau und hat schon recht viel von der Buddha-Lehre kapiert. Aber den Unterschied zwischen etwas zwischen einem Eindruck, dem Ich Bin Eindruck und dem Konzept selbst, hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Auch den Unterschied nicht zwischen Sakkaya Ditti und Atavadupadana und Manas Ging nicht. Also es ist schon etwas, das nur oder das für mich beweist, dass es mit Sutta-Maya Panya alleine nicht getan ist, wenn man wirklich die Lehre verstehen will, sondern man muss wirklich weitergehen, man muss tiefer gehen, sonst kann man zwar schon ganz gut den Buddhismus verstehen in gewisser Weise, aber es ist immer noch etwas, das außen vor bleibt, weil man sich mit dem Kern des Ganzen noch nicht befasst hat, noch nicht das Ganze noch nicht verdaut wurde in sich und auch dass man dem Kern auch noch nicht wirklich in seiner Praxis näher gekommen ist. Also das ist etwas, was mich immer wieder erneut vor Schwierigkeiten stellt, wenn ich versuche, sowas zu erklären. Weil das, wenn, was soll ich das sagen, wenn wenn Chintamaya Panya noch nicht wirklich stattgefunden hat, wenn Bhavanamaya Panya noch nicht angefangen hat zu greifen, dann kann man diese Dinge wie Anatta, wie Paticca Samuppada, wie Manas und Sakkaya Ditti und so weiter einfach nicht verstehen. Und man kann es auch nicht wirklich vermitteln, jemand, der noch nicht so weit ist. Weil da geht es immer noch um das Ich in der Welt. Da geht es immer noch um Samsarik Management. Und dann wird man einfach den Kern der Lehre nicht erfassen können. Und so es ist eben ganz wesentlich, diese drei Arten der Weisheit so gut wie möglich zu entwickeln, um zu diesem Kern vorstoßen zu können. Ja, das war es jetzt von mir. Ihr könnt es gerne weiter fragen und mit mir weiter diskutieren. Aber mehr habe ich jetzt nicht an Material zusammengetragen, weil es letztendlich, wie schon zu Anfang gesagt, es geht um die Erfahrung dieser drei Arten von Panya. Und da kann ich natürlich viel rumdefinieren, wenn ich sie nicht in meinem eigenen Erleben wahrnehme und ihren Effekt wahrnehme, dann helfen die ganzen Erklärungen und Definitionen nichts.
Ich muss ja immer wieder sprechen, wie du weißt.
Ja.
Das geht gar nicht anders. Aber zuerst einmal ein ganz ein großes Danke für den inspirierenden Vortrag.
Gerne.
Den wirklich erhoben. Aber ich glaube trotzdem, dass es nicht umsonst ist, sondern ich glaube, dass es trotzdem ganz wichtig ist, die Geduld aufzubringen, es immer wieder zu erklären und immer wieder darüber zu reden, weil ja dann doch irgendwann einmal was hängen bleibt. Also ich bin sehr froh, dass du die Geduld aufbringst und nicht müde wirst, uns immer wieder zu mit deinen Vorträgen aufzumuntern, nicht nur aufzumuntern, sondern eben auch es so zu sagen, dass man dann Lust kriegt, weiter zu forschen.
Ja, so schnell gebe ich nicht auf.
Ja, Viria, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Und ich habe nicht mitgekriegt, bei den Vorteilen der Weisheit im Sterbeprozess, um welche Sutta sich da gehandelt hat, wo der noch die fünf niederen Fesseln hat, stirbt und so.
Ja. Das war A656.
A656. Herzlichen Dank.
Gerne.
Und Dann hätte ich noch eine Frage, die immer wieder mal mich frage und auch andere, aber so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Was jetzt genau der Unterschied zwischen den Indriyas und den Balas ist und vor allem, warum die zweimal dann bei dem Bodhipakya damals genannt werden. Die sind ja doch sehr ähnlich.
Ja, sie sind letztendlich gleich, weil das Simile, das Bild, das dafür gebraucht wird, ist ja das, dass im Fluss eine Insel ist und ja. der Fluss teilt sich und läuft um die Insel rum und auf der einen Seite läuft der Indriya-Fluss und auf der anderen Seite läuft der Bala-Fluss. Also sind letztendlich gleich. Man könnte sagen, dass die Balas dann wirklich zu Kräften oder dass die Balas Indriya sind, die dann wirklich zu Kräften geworden sind, die mir zu eigen sind, so praktisch, wenn ich zwar, was soll ich sagen, ich lerne Klavierspielen, habe eine gewisse Fähigkeit zum Klavierspielen und irgendwann kann ich es dann habe ich praktisch die Kraft des Klavierspielens, könnte man sagen, lässt sich aber nicht wirklich aus den Sutten ableiten. Also das ist einfach eine Theorie. Warum 37 sind bei dem Bodhipakya damals, also warum sie da genannt werden, ist die Theorie vom Tanissaro Bhikkhu, dass eben 37 werden, weil 37 eine spezielle Zahl in der indischen Mathematik und in der indischen Musiklehre war. Keine Ahnung. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, dann vielen Dank.
Warte mal, die Esther hat noch was.
Ich habe das Gleichnis mit der Insel anders verstanden. Ich habe das Gleichnis mit der Insel so verstanden, dass der Fluss, der kommt, das sind die Indriyas. Und dann kommt die Insel als ein Hindernis und dann werden die Indriyas zu Bala. Das heißt, wenn Hindernisse auftauchen, dann bewähren sich die Indriya als Kräfte, um Hindernisse zu überwinden. Also so habe ich das Gleichnis verstanden. Und dann macht es auch Sinn, warum Indriya und Bala gesondert angeführt werden. Also für mich zumindest.
Okay, macht sich interessant an. Was meinst du, Dieter?
Ja, genau. Danke. Ist eine interessante Idee. Weil das würde ja sein, man schaut eben mal von der einen Seite drauf, genau, dann sind es eben nur die Indriyas und auch von der anderen Seite dann quasi weit später werden es dann die Indriyas. Das ist dann eigentlich ähnlich, wie du das vorher gehört hast. Aber auch nochmal vielen Dank, Esther. Interessanter Aspekt.
Gut, ja. Fällt sonst noch irgendjemand einen Kommentar, eine Frage ein? Wenn nicht, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Anteilnahme und wünsche euch einen schönen guten Abend.